dass die Fußnote zu der Abteilung Nichtwähler auch an die Adresse der innerlinken Debatte über die Frage, soll man wählen, soll man nicht wählen. Ihr kennt das Argument, dass man als Linker, der sagt, ich gehe nicht zur Wahl, damit konfrontiert wird, dann stärkst du doch die Rechten. So ein Unfug, die Rechten stärken. Als ob die einzige Alternative für Linke nur in der Frage wählen oder nicht wählen bestünde. Vielleicht soll man sich mal gegen die ganze Alternative zur Wehr setzen, anstatt sich auf sie einzulassen. Es gibt noch viertens einen weiteren Grund, warum die Staatsführung auf die Wahlbeteiligung des Volkes Wert legt. Man kann nämlich an der Wahlbeteiligung feststellen, wie geschlossen das Volk zur Nation und ihren Anliegen steht. Wie sehr man unter Umständen propagandistisch noch nachlegen muss, damit es ein paar mehr werden, damit man wenigstens über die 50% kommt oder über die 60% kommt, damit es nicht so peinlich wird, wenn die Regierung sich auf das Volk beruft, wo sie nur von 25 gewählt ist. Aber im Ernstfall reicht auch das. So ist es ja geregelt. Dieses Verfahren, das demokratische Verfahren, bringt also vier hübsche Errungenschaften für bequemes Regieren und sonst nichts. Zustimmung zur Herrschaft und allem, was an gesellschaftlichen Gegensätzen Herrschaft nötig macht. Der letzte Punkt ist wichtig und muss sich übrigens die Wahlen durchaus mal so vergegenwärtigen. Man sich fragt, was steht in der Wahl alles nicht zur Entscheidung an? Alles Wichtige steht nicht zur Entscheidung an. Zur Entscheidung stehen bloß die idiotischen Figuren, die einem nachher mit Brille und modischem Schlips vorgesetzt werden und die man nach Glaubwürdigkeit und Durchsetzungsfähigkeit taxieren soll. Alles Wichtige, das Produktionsverhältnis, die Staatsform, die Außenpolitik, die Abhängigkeiten, in die man, wie der Staat sich schon begeben hat in Sachen Militär und Ökonomie, alles steht nicht zur Wahl. Aber man soll hingehen. Das war der erste Punkt, Zustimmung zur Herrschaft. Zweitens, Ermächtigung bestimmter Parteien zum Regieren. Drittens stellt das Verfahren der Wahlakt der Bürger einen Berufungstitel für die Regierungen dar. Und drittens, ein Gradmesser für die Volkszustimmung zu den Sachen der Nation. Der Schluss daraus, und das wäre dann meine sechste Lektion, heißt, per freiem Wahlakt reproduziert sich also alle vier Jahre die zunächst mal bei der Gründung der Demokratie gewaltsam hergestellte Volksohnmacht. Volksohnmacht. Politische Beteiligung ist allein das einzelne Kreuz hinter einer Figur oder einer Partei erlaubt. Der Wahlakt, die erlaubte freie Wahl, ist die völlige Vereinzelung, die freiwillige Absage an jede organisierte, kollektive Ausübung von Gegenmacht. Und das ist für Herrscher das Schöne an diesem demokratischen Verfahren. Politik reduziert sich, was das Volk anbelangt, auf die Vereinzelung dieser einen Stimmabgabe hinterm geschlossenen Vorhang. Damit bin ich mit meinen Lektionen fertig. Es bleibt allerdings jetzt noch, bleiben noch zwei Fragen übrig. Die will ich in der letzten Viertelstunde noch klären. Es bleibt zunächst noch die Frage zu klären, die ich vorhin nur aufgeworfen, aber nicht weiter verfolgt habe. Warum greift denn so ein Volk, was Demokratie verpasst bekommt, warum greifen denn Völker nicht zu anderen Alternativen? Aufstand gegen diese Form von Herrschaft, warum greifen sie nicht dazu, wo sie doch mit der Herrschaft, mit dem Produktionsverhältnis Kapitalismus mehr schlechte als gute Erfahrungen machen? Die Antwort hat zwei Seiten. Die eine Antwort habe ich schon gegeben, dass per Staatsgewalt der Siegermacht oder der etablierten Demokratie dafür gesorgt wird, dass gar keine Alternativen zugelassen werden und dass praktische und ideologische Volksentwaffnung passiert. Das ist aber immer nur die eine Seite. Die andere Seite heißt, ja, irgendwie muss das Volk dabei auch mitspielen. Sonst geht es nicht. Und warum es dabei mitspielt, lässt sich ebenso leicht beantworten, wie es schwer ist, diesen Zustand aufzuheben, diesen ärgerlichen Zustand aufzuheben. Meine Antwort heißt, weil beziehungsweise sofern sich das Volk als Volk versteht. Als Volk. Weil, beziehungsweise sofern, sich die Bürger, als Staatsbürger verstehen. Das heißt, zu einem Status stehen, der ihnen verpasst worden ist. Du bist Staatsbürger. Ein Status, in dem alle Differenzen, alle Gegensätze, die in diesem Gemeinwesen zu anderen Mitmenschen existieren, ausgelöscht sind. Alle sind als Staatsbürger gleich, und wenn sie sich als Staatsbürger, diese gleichen Staatsbürger noch verstehen, interessiert sie der Gegensatz als Arbeiter zum Fabrikherrn, als Mieter zum Hausbesitzer, als Sozialhilfeempfänger zum Sozialstaat, all diese und noch einige Gegensätze mehr, nicht mehr, oder sie sind darin relativiert. Von minderer Bedeutung, dass sie sich als Staatsbürger verstehen. So ein Mensch, so ein Staatsbürger kennt dann wirklich keine Klassen mehr, die in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts Parteien noch kannten, kennt keine Klassengegensätze mehr, sondern nur noch Deutsche. Deutsche natürlich mit unterschiedlicher sozialer Lage. Da versteht es sich von alleine, dass alle Gegensätze nur in Unterschiede in der Einkommenshöhe und im Status, im Ansehen übersetzt werden. Jeder kennt als Soziologe diese Pyramide. Auch eine Form, als Staatsbürger die Gegensätze in pure Unterschiede im Geld, im Status, woran dann ja wohl irgendwie alle Bürger partizipieren, einzugemeinden. Und wenn er sich als dieser Staatsbürger versteht, dann versteht er sich auch nicht als Staatsbürger überhaupt, sondern als Bürger eines bestimmten Staates, der denn auch dort, wo er lebt, wo er als Staatsbürger rekrutiert worden ist, ist ja nicht seine Entscheidung gewesen, seine Heimat hat. Er versteht sich dann in Deutschland geboren als Deutscher. Dann ist Deutschland, die deutsche Nation, seine Heimat. So einer, der sich zu dem Volksstatus, dem Staatsbürgerstatus positiv stellt und sagt, ja, ich bin Deutscher, vielleicht sogar noch stolz drauf ist, hat deswegen auch gelernt und akzeptiert, alle seine privaten Anliegen in Sachen Arbeit, in Sachen Einkommen, in Sachen Gesundheit, in Sachen Familie und so weiter, nie für sich als Anliegen vorzutragen. Ich brauche Arbeit wegen Einkommen. Ich brauche eine solche Arbeit, die meine Gesundheit nicht ruiniert. Ich brauche eine solche Arbeit, für die ich auch noch Zeit für die Familie habe. Jemand, der sich als Staatsbürger hierzulande versteht, der hat auch gelernt, seine Privatanliegen immer in die Form des Allgemeinwohls zu kleiden. Das heißt, an nationalen Anliegen zu relativieren. Ihr kennt alle, wie diese Verwandlung geht. Arbeit, ja, das leuchtet dem Arbeitslosen ein, gibt es natürlich nur bei Kapitalwachstum. Und dieses Wachstum gibt es natürlich nur, wenn Betriebe Gewinne machen. Und Betriebe machen natürlich nur Gewinne, wenn der Betrieb nicht allzu viel Lohnkosten zahlt, also wenn das Einkommen gleich runtergeht und wenn ordentlich gearbeitet wird, und zwar möglichst rücksichtslos gegenüber der Gesundheit. Gesundheit für sich, weiß man, ist ein hohes Gut, kriegen wir gerade jetzt im Augenblick verpasst, ständig. Weswegen für dieses hohe Gut auch nichts zu teuer sein darf. Vor allen Dingen, wenn die Kassen der Versicherung leerer werden, weil immer weniger in sie einzahlen, zum Teil, weil sie rausgeschmissen, zum Teil, weil sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können. So geht's dann, wenn man seine Privatanliegen, die ohnehin einem vom hiesigen System diktiert werden, niemand kommt auf die Idee, Lohn zu arbeiten für Einkommen. Niemand von sich. Das ist die einzige Möglichkeit hier. Dieses Anliegen, dieses schon systemisch bestimmte Anliegen, selbst noch an nationalen Fragen zu relativieren, und wer das konsequent durchzieht, der ist denn so weit, dass er den Berufsnationalismus seiner politischen Führer ergänzt um die nationalistische Untertanengesinnung. Damit bin ich mit der Demokratie endgültig durch. Wer dem Gedanken bis hierher gefolgt ist, für den muss ich zwangsläufig die zitierte Eingangsproblematik, nicht nur Neofaschismus, sondern Rechtspopulismus gefährden Demokratie, zwangsläufig etwas anders darstellen. Demokratie ist nämlich weder eine formelle Verfahrensvorschrift oder formelle Regelung für die Konstitution von Regierung unter Benutzung eines Volksvotums. Demokratie ist eine Form mit dem Inhalt der bürgerlichen Klassengesellschaft, die das kapitalistische Produktionsverhältnis, das nun mal auf Privateigentum basiert, als Rechtssystem durchsetzt. Und dass seine Macht nach innen sichert und nach außen bestrebt ist, wenn es denn selbst über genügend Einfluss verfügt, auch alle anderen Staaten nach dem eigenen Vorbild zu formen, also zu loyalen Bündnisstaaten zu machen. Naja, und genau das haben die Amerikaner im Augenblick mit dem Irak vor. Demokratie ist das Herrschaftssystem, das deswegen auch für die Produktionsweise so passend ist, für diese Produktionsweise, die kapitalistische. Es ist kapitalistische Staatsräson und als Wahlverfahren ist es die Benutzung des freigesetzten Willens der Bürger, aller Bürger, damit diese sich aus freien Stücken der Staatsräson unterwerfen. Deswegen ist Demokratie auch kein Wert, wie es uns im Sozialkundeunterricht beigebracht worden ist. Ein Wert, den es zu verteidigen gibt. Etwa deswegen hat man ja gelernt, weil die Demokratie den Menschen die Freiheit von Unterdrückung bringt. Es handelt sich nämlich bei der Freiheit, die Demokratie bringt, um eine recht merkwürdige Form von Freiheit. Diese Freiheit hat nichts damit zu tun, dass da Menschen frei und souverän über ihre Angelegenheiten beraten und nach Abschluss der Beratung diese Angelegenheiten arbeitsteilig und zum Wohle aller organisieren. Das ist mit der Freiheit gar nicht gemeint. Die demokratische Freiheit ist deswegen so merkwürdig, gerade die Wahlfreiheit, weil sie im Endergebnis immer nur in der personellen Neubesetzung von staatlicher Herrschaft über die freien Wähler, über die freien, gleichen und geheimen Wähler mündet. Demokratische Freiheit besteht also nichts anderes, als sich zum freiwilligen Gehorsam gegenüber der Staatsmacht zu entscheiden. Jetzt bleibt noch ein letzter Schluss. Was hat es jetzt mit dem Rechtspopulismus und mit dem Neofaschismus auf sich? Ich komme jetzt zurück zum Anfang. Ich glaube, dass auch ohne, dass ich es im Einzelnen vorher schon ausgeführt habe, deutlich geworden ist, dass in der Demokratie selbst als Moment von ihr, als logisches Moment von ihr, sich die ganze Bandbreite nationalistischer Konzepte, vom demokratischen Nationalismus bis zu seiner faschistischen Variante, immer wiederfindet. Dass dies der Fall ist, liegt schlicht daran, dass die gleiche Staatsräson, demokratischer Kapitalismus, die Sache des Staates auf kapitalistische Grundlage voranzubringen, durchaus verschiedene Varianten zulässt. Das lässt verschiedene Varianten zu, auch innerhalb der demokratischen Verfasstheit. Denn die Frage, was ist gut für Deutschland? Was gehört sich für Deutschland? Was steht diesem Staat heute zu auf der Welt? Schröder sagt, welche Verantwortung haben wir auf der Welt? Das ist dasselbe, das ist ideologisch formuliert. Das sind die Fragen. Und die werden durchaus von unterschiedlich nationalistisch unterschiedlich gestrickten Konkurrenten um die politische Macht unterschiedlich beantwortet. Und es gibt, ich glaube auch, das wisst ihr, in der Frage, wie denn Deutschland, die deutsche Nation, groß, mächtig, reich, einflussreich oder immer mit dem Komparativ, größer, mächtiger, reicher, einflussreicher gemacht werden soll, da gibt es ein paar unterschiedliche Konzepte, für die das ganze Spektrum demokratischer und Rechtsabweichungen steht. Die Knackpunkte dabei sind bekannt. Soll die nationale Souveränität betont werden? Deutschland allein gegen den Rest der Welt? Oder Deutschland nie mehr allein, sondern in Bündnissen? Groß, stark, mächtig und gegen den Rest der Welt. Soll Deutschland eine Konkurrenz zur Supermacht USA aufmachen und sich die Feindschaft, die sie sich jetzt schon zugezogen hat, bis hin zur Kriegserklärung zuziehen? Oder soll sich Deutschland der Weltordnung der Amerikaner unterwerfen und die Konkurrenz um Macht, Einfluss, Reichtum erst im zweiten Glied unterhalb der USA beginnen? Gefährden Ausländer die innere Sicherheit und Ordnung generell? Oder kann man bei dem Verdacht, Ausländer gehören hier sowieso nicht rein, weil sie ja anderen Staat angehören, auch schon mal Ausnahmen machen, weil sie nützlich sind? Oder der vierte Knackpunkt. Erlaubt der Standpunkt der nationalen Ordnung, erlaubt der die sozialstaatliche Betreuung der untersten Armutsschicht, Obdachlose, Penner, Junkies, oder fordert der Ordnungsstandpunkt gleich die Entsorgung dieser untersten Armutsschicht, das Verstecken, das Wegsperren oder gleich das Eliminieren? Das sind so vier Knackpunkte, an denen es Kontroversen innerhalb des hierzulande existierenden Spektrums gibt. Und eins ist wichtig, alle diese Varianten, alle diese Alternativen in diesen vier Punkten haben alle Vertreter in den großen Volksparteien. Ordnet sie zu. Da fällt einem nicht nur Stoiber ein. Da fallen einem auch noch andere ein. Ich habe vorhin den Seehofer Kreis der SPD genannt. Naja, bei der FDP muss ich nicht groß suchen. Und so weiter und so fort. Alle diese Varianten stellen Momente des Parteilebens der großen Volksparteien dar. Und das, was sich an Rechtspopulismus oder Neofaschismus getrennt davon dem einen oder anderen Gesichtspunkt zusätzlich zuwendet, stellt so gesehen nichts anderes als die Verselbstständigung solcher Momente, solcher radikalen Varianten, die Frage der Nation zu entscheiden, dar. Na, das weiß man. Der Schill buchstabiert die Ordnungsfrage, so wie ich sie gesagt habe, wegsperren, entsorgen. Und nicht sozialstaatliches Kümmern, was ja auch seine Härten in sich hat, wie man dem gegenwärtigen sozialstaatlichen Reformwerk Schröders entnehmen kann. Heida! Österreich soll schon rein in die Europäische Union. Da macht er in Souveränitätsfragen eine Konzession. Aber in Europa und durch Europa soll es nur darauf ankommen, dass Österreich stark und groß wird und an alte Zeiten anknüpft. Habsburg. Ausländer raus ist chill wie Haider klar. Und in Sachen Anti-Amerikanismus haben sie etwas dazugelernt. Le Pen, naja, das ist erstens der gesamte Schill, zweitens aber in der Europafrage ganz auf dem Standpunkt, nein, es zählt nur nationale Souveränität. Frankreich als Vaterland Europas geht doch, wenn es sich in Europa mit anderen zusammensetzen muss, sogar von anderen dann vielleicht überstimmt werden kann, als große Nation kaputt, deswegen strikt gegen jede Bündnispolitik. Le Pen sagt auch raus aus der NATO. Naja, kann ich durchspielen, die NPD hierzulande, mit der die Friedensbewegung in Berlin gemeinsam demonstriert hat unter der Parole kein Krieg für Öl, harter Anti-Amerikanismus, für amerikanisches Öl kein deutsches Blut. So hieß dieselbe Parole noch 91. Das haben sie so ein bisschen angepasst, aber es ist dieselbe Geschichte. Harter Anti-Amerikanismus, harter anti-europäischer Kurs und natürlich gegen Ausländer und Ordnung alles zusammen. Was immer sich da als Rechtspopulismus und Neofaschismus parteilich organisiert, immer handelt es sich um verselbstständigte Elemente jener Staatsräson, die in der Demokratie und ihren politischen Auftrag, ihren Grund haben und deswegen als Varianten politischer Parteiprogrammatik auch in allen Volksparteien immer wieder auftauchen. Rechtspopulismus und Neofaschismus schaden also nicht der Demokratie, gefährden sie nicht. Eine ganz falsche Fragestellung wollte ich nachgewiesen haben. Sondern repräsentieren konkurrierende Verlaufsformen, rechte Verlaufsformen der demokratischen Staatsräson, der Staatsräson, die sich dem Inhalt, dem Auftrag der Demokratie verpflichtet. Sie regen sich und sammeln Stimmen im Unterschied zur Regierung, wenn sie die Sache der Nation, die Sache Deutschlands für gefährdet ansehen. Die Volksparteien sind immer am Ruder. Der rechte Rand, Rechtspopulismus, Neofaschismus, bekommt immer dann Konjunkturen, wenn ihre Auffassung, jetzt geht es mit der Nation den Bach runter, Zuspruch findet. Und Anhaltspunkte dafür, dass es mit der Nation den Bach runtergeht, finden Sie in den vier genannten Knackpunkten. Deutschland dackelt immer Amerika hinterher. Wir sind doch selbst groß und mächtig und berufen, die Welt zu regieren. Ausländer machen Deutschland kaputt, durchrassen Deutschland. Bündnisse heißt, wir müssen die deutsche Souveränität teilen. Ist ja fürchterlich. Und so weiter. Das sind die Punkte, an denen die Rechten, Rechtspopulismus und Neofaschismus, tatsächlich Stimmengewinne erzielen. Wenn nämlich Teile des Volkes die Sache genauso sehen. Populismus ist also nicht Opportunismus gegenüber Stimmungen im Volk. Das ist eine Sichtweise, die die drauf haben. Eine in der Demokratie vorhandene und als selbstständige Partei jetzt existierende Sichtweise. Die sind nicht der Meinung, wir müssen uns ausdenken, dass die Nation den Bach runtergeht, weil das bringt Stimmen. Nein, das sehen sie wirklich so. Und finden Anhänger in einem Volk von mehrheitlich Nationalisten, die halt in der einen oder anderen Frage, wie soll es auch anders sein, sich als gelehrige Schüler demokratischer Parteien aufführen. Der schönste Beleg für meine Hauptthese, von wegen Rechtspopulismus und Neofaschismus gefährden Demokratie. Nein, sie sind ein notwendiges Produkt davon, gehören notwendigerweise dazu, als die verselbstständigte Radikalisierung von Elementen davon. Der schönste Beleg, da habe ich mir für den Schluss aufgehoben, für den Fall nämlich, dass die regierenden demokratischen Volksparteien tatsächlich ihrerseits mal die Nation in echter Not sehen. Also das, was immer das Argument der Rechten ist und der Faschisten ist. Also wenn die regierenden demokratischen Volksparteien mal sagen, stimmt, das ist jetzt wirklich ein Notstand der Nation, dann haben sie für den Fall vorgesorgt. Dann haben sie ganz demokratisch, rechtsstaatlich für das vorgesorgt, was Rechtspopulisten und Neofaschisten ihnen heute schon immer abbringen wollen. Das sind die Notstandsgesetze. Demokratisch auf den Weg gebracht für den Fall, wo die Demokratie sagt, wir sind, die Nation ist in Not. Wir müssen also zu anderen Maßnahmen greifen. Die Notstandsgesetze, die demokratisch verabschiedeten Notstandsgesetze, sind der letzte Beleg dafür, dass dieser Übergang, den es jetzt verselbstständigt als Schill, als Haider, als DVU und so weiter gibt, in der Logik der Demokratie, in der Staatsräson der Demokratie selbst enthalten ist. Man sollte also nicht die Demokratie vor denen schützen, sondern vielleicht sich zur Demokratie in diesen anderen Standpunkt zu legen. Danke, das war's.